5. Mose 15, die Verse 19 bis 23, hört das Wort Gottes. Alle männliche Erstgeburt, die unter deinen Rindern und deinen Schafen geboren wird, sollst du dem Herrn, deinen Gott, heiligen. Du sollst das Erstgeborene deines Rindes nicht zur Arbeit gebrauchen und das Erstgeborene deiner Schafe nicht scheren. Du sollst sie vor dem Herrn, deinen Gott, essen, du und dein Haus, Jahr für Jahr an dem Ort, den der Herr erwählen wird. Wenn das Tier aber einen Fehler hat, wenn es hinkt oder blind ist oder sonst einen schlimmen Fehler hat, so sollst du es dem Herrn, deinen Gott, nicht opfern, sondern du sollst es innerhalb deiner Tore essen. Der Reine genauso wie der Unreine, wie die Gazelle und den Hirsch. Nur sein Blut darfst du nicht essen, auf die Erde sollst du es gießen wie Wasser. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist heilig und perfekt. Und Herr, wir sind es, die durch die Sünde oft verblendet sind. Und so bitten wir, Herr, dass du uns durch deinen Geist offene Augen gibst, damit wir sehen, offene Ohren, damit wir hören, einen offenen Verstand, damit wir verstehen und offene Herzen, damit wir glauben. Herr, hilf uns, dein Wort aufzunehmen und danach zu leben. In Jesu Namen. Amen. Wir befinden uns immer noch und wir werden uns noch eine ganze Zeit in dem Abschnitt des Gesetzes befinden, der sich vor allem mit Riten der israelischen Kultur, des jüdischen Glaubens beschäftigt hat, die wir im Christentum nicht mehr haben. Wir haben das gesehen, die Freilassung hebräischer Sklaven. Wir hatten gesehen, wie man mit Schulden innerhalb des Volkes umgehen sollte. Und heute sehen wir, wie Israel mit der Erstgeburt aller Tiere umgehen sollte. Und was ich machen möchte heute Abend ist, möchte als erstes den Abschnitt anschauen und die Details ein bisschen rausarbeiten, um dann diesen Abschnitt im Kontext des eigentlich gesamten Gebotes, nämlich aller Erstgeburt, nicht nur der Tiere, zu betrachten, um dann zu sehen, was es für uns als im Neuen Testament, für uns als Christen bedeutet. Welchen Zusammenhang haben wir noch mit diesem Gesetz? Was für einen Einfluss sollte dieses Gesetz noch auf unser Leben haben? Das Erste also, was wir sehen, ist, dass Israel aufgefordert wird, alle männliche Erstgeburt unter den Rindern und Schafen zum Tempel zu bringen. Sie sollten alle Erstgeburt, die sie haben, nehmen und zum Tempel bringen. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass dies einmal im Jahr geschehen ist. Wahrscheinlich zum Laubhüttenfest, man kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber zu einem der drei großen Feste hat Israel auch die erstgeborenen männlichen Tiere von allen Schafen und von allen Rindern genommen und hat sie zum Tempel gebracht. Es kann also sein, dass man einjährige Rinder oder Lämmer zum Tempel gebracht hat. Und das ist eine erstmal Herausforderung als Israelit. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid Landwirtschaft tätig und nicht im Sinne von heute, dass man große Maschinen und Traktoren hat, sondern man war auf die Zugkraft von Ochsen angewiesen. Man war auf die Wolle von Schafen angewiesen. Man war auf alles Mögliche angewiesen. Und jetzt sagt Gott zu dir, wenn du eine Kuh hast und die gebiert ein männliches Kalb, dann ist deine Aufgabe, dieses Kalb zu schonen und zum Tempel zu bringen. Wer konnte dir versprechen, dass diese Kuh nochmal ein Kalb wird? Wer konnte dir versprechen, dass du überhaupt nochmal ein Tier geboren kriegst, sei es von der Kuh oder von irgendeinem anderen Tier? Und dennoch fordert Gott von Israel, dass alle männliche Erstgeburt zum Tempel gebracht wird. Und in dem Tempel soll sie gegessen werden. Also nicht einmal, dass sie dann für den Tempeldienst genutzt wird, sondern dort wurden die Tiere geschlachtet und Teile des Tieres geopfert und andere Teile gegessen. Aber es geht nicht nur um die generell erste männliche Erstgeburt aller männlichen Tiere, sondern es geht um die sogar fehlerlosen Tiere. Sie durften keinen einzigen Fehler haben. Schaut in Vers 21, wenn das Tier aber einen Fehler hat, wenn es hinkt oder blind ist oder sonst einen schlimmen Fehler hat, so sollst du es dem Herrn, deinen Gott, nicht opfern. Was Gott hier von Israel fordert, ist die beste Qualität, wenn man so will. Die Tiere, die auf dem freien Markt wahrscheinlich das meiste Geld gebracht hätten. Was bis heute noch, wenn ihr euch mit Bauern unterhaltet, die werden euch bestimmen. Ein Ochse, der fehlerlos ist, der perfekt heranwächst, der von seiner Mutter quasi gestillt worden ist, der am Euter der Mutter hing, der nur Weidegras gefressen hat, ist kräftig und stark und bringt am meisten Geld ein auf dem Markt, selbst wenn man es nicht mehr als Arbeitstier nutzt. Selbst das Fleisch eines solchen Tieres ist heute sehr viel wert. Und Gott sagt, ihr sollt diese Tiere nicht verkaufen. Ihr sollt sie mir bringen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als wir uns mit dem Zehnten beschäftigt haben, hat Gott die Option gelassen, dass wenn ihr denkt, der Zehnte ist viel und wie soll ich das transportieren, dann ist es okay, wenn ihr den Zehnten verkauft und das Geld dann mit nach Jerusalem nimmt. Aber diese Alternative gibt Gott hier nicht. Gott sagt nicht, erwirtschafte Geld mit der Erstgeburt und bring das Geld, sondern er sagt, bring mir das Tier ohne Fehler, das teuerste Tier, was du in deinem Stall hast. Zu diesem Zeitpunkt im Prinzip. Vielleicht sogar die teuersten Tiere. Vielleicht haben manche Israeliten im Jahr 3-4 Rinder gebracht oder Schafe. Aber Gott sagt, du sollst das Erstgeborene deines Rindes nicht zur Arbeit gebrauchen und das Erstgeborene deiner Schafe nicht scheren. Also Gott fordert nicht nur die Erstgeburt, Gott fordert nicht nur die perfekte Erstgeburt, sondern Gott fordert die perfekte Erstgeburt, die niemals für dich selbst genutzt werden durfte. Angenommen, du kommst gerade vom Laubhüttenfest zurück und deine Kuh hat geworfen und du hast ein Rind und innerhalb von einem halben Jahr wächst es heran und in einem Jahr und du könntest es eigentlich schon langsam anfangen, für die Feldarbeit zu nutzen. Gott sagt, nein. Gott sagt, dieses Tier gehört mir. Nicht dir. Und das gleiche mit den Schafen. Gott sagt, diese Wolle ist meine Wolle, nicht deine Wolle. Gott fordert von dem Volk das Beste für sich selbst. Und was wir hier sehen, ist, dass Gott eigentlich im Prinzip nicht nur die männliche Erstgeburt fordert, sondern Glauben. Glauben und Vertrauen, dass das, was Gott fordert, richtig und gut ist. Weil wir könnten hunderte von Argumenten finden, warum diese Idee eigentlich schlecht ist. Angefangen von wirtschaftlichen Ruinen, die der Bauer fallen könnte, bis hin zu, naja, aber wenn doch Wolle da ist, warum soll man das Schaf nicht scheren? Es wird am Ende doch sowieso geschlachtet. Bis hin zu, wenn wir das Schaf nicht scheren, dann fehlt uns vielleicht ein Pullover für die Familie, den wir hätten stricken können. Wir finden 100 Gründe, die dagegen sprechen, aber Gott gibt uns keine Begründung, warum wir es tun sollen. Er fordert es. Und er fordert Glauben und Gehorsam des Volkes. Er will, dass das Volk das tut, was er fordert. Aber ich denke, wir dürfen nicht vergessen, warum Gott vor allem die männliche Erstgeburt fordert. Natürlich fordert er sie als Glaubensschritt, als Gehorsamsschritt, aber ich denke, er fordert sie auch aus Dankbarkeit. Das Volk sollte es aus Dankbarkeit bringen. Achtet auf den Kontext, in dem dieses Gebot von Mose erwähnt wird. In Vers 15, also zuvor, schreibt Mose oder sagt Mose, und denke daran, dass du ein Knecht warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir heute diese Dinge. Und dann ab Kapitel 16 sehen wir das Passafest. Und was war das Passafest? Das Passafest war die Erinnerung für das Volk, dass Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Aber wie hat Gott sie herausgeführt? In der Nacht, in der Israel das Passafest gefeiert hat, hat Gott alle Erstgeburt Ägyptens vernichtet. Alle männliche Erstgeburt. Die 10. Plage, die Gott geschickt hatte, war, dass alle Erstgeburt von Tieren und Menschen getötet worden ist, es sei denn, sie haben zu einem Haushalt gehört, wo die Türpfosten mit dem Blut des Passahlammes bestrichen waren. Wir finden diese Aufforderung der Erstgeburt im Kontext dessen, dass Israel daran erinnert wird, dass ihre Erstgeburt verschont geblieben ist. Im Passafest sollte Israel sich daran erinnern, dass ihre Kinder letzten Endes auch den Tod verdient hätten, die Strafe, das Gericht Gottes, aber dass Gott Gnade geschenkt hat und die Erstgeburt seines Volkes bewahrt hat. Wir sehen also, dass Gott nicht nur Gehorsam und Glauben fordert, sondern Gott fordert hier auch Dankbarkeit für das, was Gott getan hat. Gott fordert von Israel, was ihm zusteht. Und Gott hätte alles fordern können, was er wollte, aber er fordert bewusst, um Israel deutlich zu machen, wenn ihr mir das gebt, was ich fordere, kostet es euch Vertrauen. Und wenn ich das fordere, was ich von euch fordere, erinnert euch an das, was ich für euch getan habe. Und das ist manchmal vielleicht schwierig. Ich denke, die erste Generation, die aus Ägypten ausgezogen ist, die hat wahrscheinlich gesagt, ja, unsere Söhne sind verschont worden, unsere Kinder sind nicht geopfert worden, unsere Rinder sind nicht umgebracht worden. Natürlich geben wir dem Herrn unsere Erstgeburt. Aber was ist mit der nächsten Generation und der nächsten Generation und der nächsten Generation? Und irgendwann lesen wir in den Propheten, dass die Anklage Gottes ist, dass sie Hinkende und Lahme und Tiere mit Fehlern Gott opfern, weil sie nicht mehr verstanden haben, worum es geht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was Gott für uns getan hat, damit wir die Dankbarkeit nie verlieren. Und die Erstgeburt, alle männliche Erstgeburt, war für Israel ein Punkt, damit sie sich erinnern konnten, was Gott für sie getan hat. Und in Dankbarkeit vor Gott ihre Erstgeburt geben. Doch dieses Gebot ist ja hier nicht zum ersten Mal gegeben. Wenn wir uns bewusst machen, was das fünfte Buch Mose eigentlich ist, dann müssen wir es immer im Kontext der anderen Bücher lesen. Dieses Buch ist eine Wiederholung der Gesetze, die Gott schon mal gegeben hat. Es ist eine Zusammenfassung der Gesetze, die Gott gegeben hat. Und es ist teilweise eine Auslegung, eine Weiterführung der Gesetze, die Gott gegeben hat. Und Moses Ziel ist vor allem, Israel deutlich zu machen, Gehorsam gegenüber den Geboten bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Und wenn wir also dieses Gebot betrachten, dass die Erstgeburt aller männlichen Erstgeburt der Tiere vor Gott gebracht werden muss, dann müssen wir es im Kontext der anderen Abschnitte lesen, die Gott gibt. Ich weiß nicht, in meiner Bibel ist direkt unter der Überschrift die Parallelstelle aus 2. Mose angegeben. Wir haben Parallelstelle in 3. Mose 27, in 4. Mose 18. Und überall ist das gleiche Gebot. Aber überall wird nicht nur die Erstgeburt der Tiere gefordert, sondern auch die Erstgeburt der Menschen. Und jede Familie, die einen Sohn, den ersten Sohn geboren hat, hatte die Aufgabe, diesen Sohn zum Tempel zu bringen. Dieser Sohn hat Gott gehört. Nur wissen wir, dass Gott Menschenopfer verabscheut und dass Gott deswegen kein Menschenopfer gefordert hat und dass dieser Sohn nicht geopfert werden sollte, aber er sollte ausgelöst werden. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, wenn ihr die Weihnachtsgeschichte liest oder wenn ihr verschiedene Predigten zur Adventszeit hört, dann hört man öfters die Predigt, wie Jesus in den Tempel gebracht wird und wie Simeon den Lobpreis singt und wie Hanna den Lobpreis singt. Aber die Geschichte wird eingeleitet mit: Und als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihm den Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht: Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und ich habe die Stelle gewählt, weil es einfacher ist, als die gesamten Gesetzestexte jetzt durchzuwählen. Aber wenn ein Sohn geboren worden ist, der erste Sohn der Familie, der musste nach Jerusalem zum Tempel gebracht werden und musste dort ausgelöst werden. Es musste ein Opfer für ihn dargebracht werden, ein Opfer in Form von Tauben. Und dann lesen wir im Gesetz sogar ein Opfer von 5 Denaren. 5 Shekel. Und ich habe mir die Mühe gemacht und es umgerechnet und im aktuellen Goldkurs sind es 2300 Euro, die man für den ersten Sohn der Familie zahlen musste, die Gott gefordert hat. Stellt euch vor, jeder von uns, sobald wir Familie haben und sobald wir Kinder kriegen und es ein Sohn ist, müsste für den ersten Sohn 2300 Euro zahlen. Ich weiß nicht, wer von uns 2300 Euro auf der hohen Kante hat, nur im Falle, falls man einen Sohn gebiert. Aber das war die Forderung Gottes. Gott hat alle Erstgeburt gefordert. Und hat auch das Geld für die Erstgeburt der Menschen gefordert. Die Frage ist, warum wird dieses Gebot nicht mehr von uns gefordert? Warum haben wir diese Aufforderung nicht mehr als Christen? Ich meine, letzten Endes geht es hier nicht um Opfer, die unsere Sünden vergeben. Wir verstehen, warum die Opfer der Sündenvergebung und der Buße, warum wir die nicht mehr tun müssen, weil Christus dieses Opfer geworden ist. Und wir können auch nicht sagen, weil Maria und Josef die Auslöse für Jesus gezahlt haben, müssen wir die Auslöse nicht zahlen. Warum? Das war noch unter dem Gesetz des Alten Testaments. Warum ist diese Auslöse der Erstgeburt im Neuen Testament aufgehoben? Und die Antwort liegt in der Auferstehung Jesu Christi. Die Antwort liegt in der Auferstehung Jesu Christi. Paulus macht in mehreren Briefen deutlich, in Bezug auf die Auferstehung Christi, dass Jesus der Erstgeborene unter allen geworden ist. Christus ist der Erstgeborene für die Kirche geworden. Es gibt keinen ersten Christen. Es gibt keine ersten Christen. Wir könnten auch im geistigen Sinne nicht sagen, die Apostel hätten dafür zahlen müssen, weil sie ja die ersten Christen waren. Sondern Christus ist der Erstgeborene unter Brüdern. Weil die bekannteste Stelle, die mir sofort in den Kopf gekommen ist, ist Römer 8. Ich weiß nicht, ob euch andere Stellen sind. Bekannt wäre auch noch 1. Korinther 15 oder 1. Kolosser 1. Aber Römer 8, Vers 28 heißt es: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und oft hören wir dort auf zu lesen, weil diese Stelle ein großer Trost für ist. Aber hier geht Paulus weiter, sagt, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Warum sollen wir dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden? Warum sollen wir in den Charakter Christi verwandelt werden? Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir sind alle Brüder, Geschwister, wenn wir genderneutral sein wollen. Aber Christus ist der Erstgeborene. Christus ist derjenige, der unsere Auslöse gezahlt hat. Und ja, Gott hat nie Menschenopfer gefordert. Und doch wurde Jesus Christus als Gott und Mensch zugleich geopfert für uns. Er hat das Lösegeld gezahlt, damit wir nicht mehr bezahlen müssen. Deswegen haben wir dieses Gesetz nicht mehr im Neuen Testament. Weil Christus den Preis bezahlt hat. Weil Christus alles bezahlt hat, was der Vater gefordert hat. Und wir müssen aufpassen, dass wir das Evangelium nicht immer runter reduzieren auf die Vergebung der Sünden. Auch wenn die Vergebung unserer Sünden das Kern des Evangeliums ist, ist das Evangelium viel weiter. Und Gott fordert im Alten Testament so viel mehr von seinem Volk, dass das Volk nicht erfüllen konnte. Aber Christus hat all das erfüllt. Auch diese kleinen Gebote, die wir wahrscheinlich oft gerne überlesen, weil sie nichts mehr mit uns zu tun haben. Aber selbst in diesen war Christus gehorsam, dass er das Opfer bezahlt hat und dafür der Erstgeborene geworden ist. Und uns erlöst hat. Uns erkauft hat. Und das, wenn wir diesen Punkt verpassen, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, wenn wir Christus in diesem Abschnitt verpassen, dann verpassen wir den Abschnitt. Denn das, was Gott von Israel fordert, den Gehorsam und den Glauben und die Dankbarkeit, die verpassen wir so oft. Wie oft fordert Gott von uns in unserem Alltag Vertrauen und wir vertrauen nicht? Wie oft fordert Gott von uns Gehorsam und wir wissen in dem Moment, wo wir etwas tun, dass wir dort gegen das Wort Gottes etwas tun? Aber Christus ist derjenige, der diesen Gehorsam, der den Glauben und der sogar die Dankbarkeit, die gefordert wird, erfüllt hat. Und der dadurch zum Erstgeborener viele Brüder geworden ist. Christus hat nicht nur jeden Einzelnen, sondern Christus hat die gesamte Gemeinde ausgelöst. Lasst uns beten.